D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wenn ihr im Sommer in eure Wohnung eine Schale mit Obst stellt, dann geht's euch sicher wie mir. Dieses Jahr haben mich die kleinen Obstfliegen ganz besonders genervt. Das Obst habe ich schließlich aus dem Wohnbereich verbannt. Fliegen, immer wieder diese Fliegen. Auf der einen Seite haben wir solche Geräte wie die Fliegenklatsche erfunden, um die Quälgeister möglichst schnell und effektiv loszuwerden. Auf der anderen sind wir aber auch ganz schön begeistert von ihnen. Bewundernswert sind ihre Flugkünste, egal ob sie allein oder in Scharen auftreten. Der Referent in unserem Hörsaal heute spricht sogar davon, dass das Fliegenhirn besser sei als jeder Computer. Warum sitzt ihr eigentlich immer noch vorm PC? Setzt euch doch mal vor die Fliege. Alexander Borst macht das tatsächlich schon fast sein ganzes Leben lang und kommt von dieser Sucht gar nicht mehr los. Er seziert das Insekt bis in die kleinste Einheit, manipuliert ständig an ihm herum und beobachtet dann das Flugverhalten. Für die flinken Manöver in der Küchenluft und auch woanders sind die Schwingkölbchen der Fliegen verantwortlich. Das sind kleine Anhängsel am Körper und natürlich die überdimensionalen Facettenaugen. Im Cockpit der Fliege hat Borst seinen Vortrag genannt, den ihr hier gleich hören könnt. Er zeigt auf, wie das winzige Fliegengehirn visuelle Bewegungsinformationen verarbeitet. Natürlich verwendet Borst mit seiner Truppe dafür unter anderem die Fliege, die mir schon im Biounterricht begegnet ist, die Drosophila. Gehalten hat er seinen Vortrag am 8. Mai 2013. Er gehört zu der Reihe »Die faszinierende Welt der Insekten«, veranstaltet von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, aus der wir auch an den folgenden Tagen Ausschnitte senden werden. Professor Alexander Borst ist seit 2001 Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie im Münchner Vorort Martinsried.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, warum sich Wissenschaftler für Insekten interessieren. Insekten stellen die bei weitem artenreichste Tiergruppe auf der Erde dar. Insekten machen auch den größten Anteil der Biomasse auf der Erde aus. Die meisten Insektenarten gibt es schon sehr, sehr lange, lange bevor die ersten Dinosaurier die Welt betraten und haben sich seitdem fast nicht mehr verändert. Insekten sind auch unglaublich wichtig im Ökosystem der Erde als Verbreiter von Blütenpollen und Samen. Und leider spielen Insekten auch eine weniger rühmliche Rolle als Pflanzenschädlinge und bei der Verbreitung von Krankheiten. Aber das Studium der Insekten ist auch deshalb wichtig, um die Krankheiten dann erfolgreich bekämpfen zu können. Mich als Neurobiologen interessiert und faszinieren Insekten, weil Insekten mit einem unglaublich kleinen Nervensystem unglaublich erstaunliche Leistungen zustande bringen. Dazu ein paar Vergleichszahlen. Das kleinste Volumen, was man bei der Untersuchung des menschlichen Gehirns bei der funktionellen Bildgebung auflösen kann, also ein Voxel, ist etwa ein Kubikmillimeter groß. In diesen Kubikmillimeter passen die Gehirne von bis zu 100 Fruchtfliegen. Ja. Zweitens, das menschliche Gehirn besteht aus mehreren 100 Milliarden Nervenzellen. Das Gehirn einer Fruchtfliege besteht aus mehreren 100.000 Nervenzellen. Das ist also um einen Faktor von 1 Million geringer. Und damit bietet sich für mich als Neurobiologen die Möglichkeit, einen einzelnen Schaltkreis aus einzelnen Nervenzellen im Detail studieren zu können und auch diese Leistungen zu verstehen, die dieser Schaltkreis hervorbringt. Und in unserem Fall ist es visuelle Kurssteuerung. Ich möchte damit beginnen, Ihnen die Flugkünste von Fliegen darzustellen. Hier sehen Sie also die Fliege beim Start. Sie sehen die Schwingkölbchen, das sind kleine Gyroskope, die Sie über die Eigenbewegung informieren. Jetzt hebt sie ab. Da umtanzen sich zwei Fliegen. Und jetzt kommt der Rückwärtssalto an der Decke. Sehr elegant. Eine andere Fliege hat zugeschaut, hebt auch ab. Sie sehen jeden einzelnen Flügelschlag. In Echtzeit finden 300 Flügelschläge oder 200 Flügelschläge pro Sekunde statt. Und hier können jetzt die Fliegen schweben über dem Boden. Und jetzt kommt noch eine andere Fliege dazu und wird dann bald wieder entschwinden. Bei diesen Flugleistungen spielt jetzt außer dieser Flugakrobatik die Flugsteuerung eine sehr große Rolle. Und die Flugsteuerung bedient sich bei den Fliegen zweier Sinnesorgane. Zum einen diese kleinen Halteren, diese Schwingkörbchen, die man am Anfang gesehen hat, als die Fliege losgestartet ist. Das ist sozusagen ein propriozeptives Organ, was die Fliege darüber informiert, ob sie sich nach links oder rechts gedreht hat, bei sehr schnellen Wendungen. Und zum anderen die Augen. Die Augen und das visuelle Kurssteuersystem wird das Thema des heutigen Abends sein, sind ja etwas anders gebaut als unsere Augen, bestehen aus einzelnen, vielen hunderten, tausenden Facetten, jedes mit einer eigenen Linse. Und es gibt darüber sehr viel Vorurteile in der Bevölkerung, wie denn jetzt die Welt aussieht, die die Fliege sieht. Ein sozusagen Missverständnis ist, dass die Fliege über diese vielen hunderten Facetten jedes Mal das gleiche Bild sieht, also wie als würde sie hundertmal das gleiche sehen. Tatsächlich sieht sie aber mit jeder Facette nur einen einzelnen Bildpunkt und setzt danach im Gehirn dieses Bild genauso zusammen, wie wir das tun aus der Erregung der Fotorezeptoren in unserer Netzhaut. Es ist lediglich die räumliche Auflösung der Fliege sehr viel schlechter. Aber sie hat sehr viel schnellere Lichtsinneszellen und sie hat einen Panoramablick, einen Rundumblick. Das heißt, die Fliege sieht gleichzeitig nach oben, unten, links, rechts und so weiter. Und um jetzt mal sich vorstellen zu können, was eine Fliege sieht, wenn sie fliegt, möchte ich Sie sozusagen auf eine Fahrt auf der Achterbahn einladen. Wir fahren jetzt also da in der Achterbahn und fahren jetzt zunächst über diesen Huckel geradeaus und jetzt in einer Rechtskurve und dann wieder nach unten. Und auf was ich Sie bitten möchte zu achten, ist, dass die ganze Zeit diese Bilder sich bewegen. Und diese Bewegung, wenn Sie in dieser Achterbahn drinnen sitzen, nehmen Sie jetzt nicht wahr als eine Fremdbewegung, dass sich da etwas bewegt, sondern wenn Sie da drinnen sitzen, informiert Sie diese Bewegung darüber, dass Sie sich selbst bewegen. Und wenn Sie diesen Film sehen würden in einem IMAX-Theater mit einer Rundum-Leinwand, dann hätten Sie ganz stark den Eindruck, dass Sie sich selbst in dieser Achterbahn befinden. Und jedes Mal, wenn es dann über so einen Huckel geht, hebt sich bei Ihnen der Magen. Und wenn Sie in die Kurve gehen, dann spüren Sie, dass Sie an den Sitz gedrückt werden. Das ist also eine Illusion, die allein dadurch hervorgerufen wird, dass sich großflächig die Welt um Sie herum bewegt. Und die Interpretation des Gehirns für diese großflächige Umgebung ist nämlich einfach die, dass Sie sich selbst bewegen. Dann genau treten diese Reize auf. Wir beschreiben jetzt diese verschiedenen Bewegungsreize, die bei solcher Eigenbewegung auftritt, als Flussfelder und zeichnen dabei Pfeile auf das Bild, die zeigen, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit sich die einzelnen Bildpixel verschieben. Und hier sehen Sie ein optisches Flussfeld, welches dafür charakteristisch ist, wenn man geradeaus fährt, auf diesen Punkt zu. Wenn Sie eine Drehung nach rechts machen, dann verschiebt sich alle Bilder auf der Netzhaut nach links. Und wenn Sie eine Bewegung nach rechts machen, dann verschiebt sich alles nach links. Und wenn Sie nach links sich drehen, verschiebt sich alles nach rechts. Das heißt, verschiedene Eigenbewegungen rufen verschiedene Flussfelder hervor. Und diese verschiedenen Flussfelder können zur Kurssteuerung benutzt werden. Sie tun das automatisch, wenn Sie sich bewegen, wenn Sie im Raum herumlaufen. Das läuft automatisch ab. Wenn Sie die Augen zumachen, können Sie nicht so schön geradeaus laufen, wie wenn Sie die Augen offen haben. Es gibt jetzt bei den Menschen ein Gehirnteil, welcher darauf spezialisiert ist, diese optischen Flussfelder auszuwerten. Und das ist die sogenannte Area MST. Und hier sitzen also Nervenzellen, die spezifisch auf diese großflächigen Bewegungsreize reagieren. Und diese Aktivität dieses Gehirnzentrums wurde mit funktioneller Bildgebung gemacht, also mit der Einschränkung, dass wir hier nicht über einzelne Nervenzellen reden können, sondern tatsächlich nur über Volumina in der Größenordnung von Kubikmillimeter. Das entsprechende Zentrum bei Fliegen ist die Lobula Platte. Hier sehen Sie eine Schmeißfliege von hinten und wir haben ein Loch in diese Cuticula von der Schmeißfliege geschnitten und mit einer fein ausgezogenen Glaskapillare zwei Nervenzellen mit unterschiedlichen Farbstoffen angefärbt. Dieses Cockpit der Fliege besteht jetzt eben nur aus etwa 50 solcher großen Nervenzellen und die Eigenschaften von diesen Nervenzellen möchte ich Ihnen jetzt einmal im Detail zeigen. Als Neurobiologen charakterisieren wir sensorische Interneurone durch das sogenannte rezeptive Feld. Das rezeptive Feld sagt, auf welche Reize in der Umwelt diese Nervenzelle reagiert. Und man macht es so, dass man eine Glaselektrode, fein ausgezogen, in eine einzelne Nervenzelle reinsticht, sodass man die elektrischen Signale von dieser Nervenzelle aufnehmen kann und dann verschiedene Reize, also Stimuli, repräsentiert. Und hier haben wir jetzt das Antwortverhalten von dieser Nervenzelle gezeigt. Das ist eine Arbeit von Holger Krapp und Roland Hengstenberg. Und wir zeigen jetzt die Empfindlichkeit für Bewegungsreize als Funktion von Kugelkoordinaten. Das heißt, nach rechts aufgetragen ist der Azimut, also der Raumwinkel in der horizontalen. Und nach oben aufgetragen ist die Elevation, das ist der Raumwinkel nach oben und unten. Und an jeder Stelle sehen Sie jetzt ein Pfeilchen. Und dieses Pfeilchen zeigt an, bei welcher Bewegungsrichtung an dieser Stelle im Raum geboten die Zelle am besten reagiert hat. Und was Ihnen auffällt, ist, dass Sie hier so ein, ja, wieder ein Vektorfeld haben, das ganz stark irgendwie diesen vorher erwähnten Flussfeldern ähnelt. Und die Idee ist also die, dass diese Nervenzelle dann erregt wird, besonders stark erregt wird, wenn ein optischer Fluss auftritt bei der Fliege, der zu diesem rezeptiven Feld optimal passt. Und dieser Reiz, der tritt dann auf, wenn die Fliege um diesen Punkt herum sich dreht. Das wäre also sozusagen eine Rollung um die Längsachse entgegen dem Uhrzeigersinn. Dann würde ein solcher optischer Fluss auftreten und die Eigenschaften dieser Nervenzelle passen genau zu diesem optischen Fluss, sodass diese Nervenzelle dann maximal erregt würde. Das möchte ich Ihnen jetzt nochmal in ein paar Beispielen zeigen. Das sind jetzt Arbeiten aus meinem eigenen Labor. Adrian Wertz, als er Student bei mir war, hat diese Messungen gemacht. Und wir sehen hier jetzt eine Gruppe von 9 verschiedenen Zellen in der Lobular Platte von der Schmeißfliege. Und jede von diesen hat jetzt leicht unterschiedliche Eigenschaften. Fangen wir mal an mit der sogenannten VS5. Und diese VS5-Zelle hat jetzt dieses rezeptive Feld. Das sieht also aus wie ein Rotationsflussfeld um dieses Zentrum. Und jetzt können wir uns überlegen, bei welcher Eigenbewegung der Fliege tritt denn sozusagen ein optischer Fluss auf, der genau diese Zelle maximal erregt. Und das ist eine Rolle um die Längsachse. Jetzt kommen wir zu einer anderen Zelle, VS7. Diese hat auch wiederum ein Rotationsflussfeld, allerdings um ein anderes Zentrum. Diese Zelle würde maximal erregt, wenn die Fliege um diese Achse hier dreht, und zwar entgegen dem Uhrzeigersinn. Und wieder eine andere Zelle, VS9, hat wieder ein Rotationsflussfeld, aber das Zentrum hat sich weiter verschoben und diese Zelle würde dann angesprochen, wenn die Fliege eine Rollung um die Querachse macht, also ein sogenanntes Pitch. Und aufgrund dieser Befunde wurde geschlussfolgert, dass die Fliege für jede Art von Eigenbewegung eine Zelle in diesem Cockpit hat, die von ihrem Antwortverhalten genau zu diesem optischen Fluss passt, der dann auftritt. Und dadurch kann die Zelle dann signalisieren, was passiert ist, und die Fliege kann sich damit im Raum stabilisieren, weil sie sozusagen das dann wieder korrigieren kann. Ja? Das ist die Idee hinter der visuellen Kurssteuerung der Fliege und ist eigentlich schon sehr, sehr gut verstanden gewesen seit, sagen wir mal, 10 Jahren. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist eine sozusagen noch basalere Frage. Und diese Frage lautet, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Zellen überhaupt auf Bewegungsreize reagieren? Wie kommt es denn dazu, dass diese kleinen Pfeilchen hier überhaupt entstehen im rezeptiven Feld von so einer Zelle? Fragen Sie sich, warum ist das überhaupt ein Problem? Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wo das Problem ist. Dazu machen wir sozusagen ein Gedankenexperiment. Und Sie sehen hier die Netzhaut, also die Retina von der Fliege, das Fliegenauge schematisch dargestellt mit den einzelnen Facetten und den danach liegenden Schichten, da komme ich später noch genau drauf, und hier in der Lobular Platte einzelne von diesen großen Nervenzellen. Wenn ich jetzt einen Balken vor dem Fliegenauge nach rechts und wieder nach links bewege und ich messe jetzt mit meiner Elektrode die Signale, die von diesen Lichtsinneszellen kommen, dann stelle ich fest, diese Signale schauen gleich aus, egal ob ich den Balken nach rechts oder ob ich ihn nach links bewegt habe. Wenn ich jetzt diese Elektrode weiter unten in die Tangentialzellen der Lobular Platte reinstecke und mache das gleiche Experiment, dann sehe ich, dass mit einem Mal diese Signale richtungsselektiv sind. Das heißt, der einzelne Photorezeptor kann nicht zwischen rechts und links unterscheiden. Diese Tangentialzelle in der Lobular Platte kann es sehr wohl. Dazwischen muss also eine Art neuronale Verrechnung stattgefunden haben, die richtungsunspezifische Signale, wie sie von einem Photorezeptor kommen, in Richtung spezifische Signale umgewandelt hat, so wie wir es auf der Ebene von diesen Zellen hier finden. Wie kann das sein? Dazu hat Werner Reichert vor über 50 Jahren in Tübingen ein Modell gemacht, das genau richtungsunspezifische in richtungsspezifische Signale umwandelt. Und das ist sein berühmtes Modell, das nach ihm benannt ist, der Reichert-Detektor. Dieser Reichert-Detektor besteht aus zwei Untereinheiten, die zueinander spiegelbildlich sind und die sich die zwei Eingänge teilen. In jeder dieser Untereinheit wird das Signal von einer Lichtsinneszelle zeitlich verzögert und anschließend multipliziert mit dem unverzögerten Signal von dem Nachbar. Das Ganze geschieht eben zweimal in spiegelbildlichen Untereinheiten, wird dann abgezogen und als Ergebnis kriegen wir dann ein richtungsspezifisches Signal, so wie wir das vorhin in diesen Fliegenneuronen gesehen haben. Ich möchte Ihnen jetzt dieses Modell noch etwas veranschaulichen, weil es uns sozusagen im weiteren Verlauf des Vortrags beschäftigen wird. Wir machen jetzt also eine kleine Demonstration von diesem Modell und schauen uns jetzt mal an, wie eine einzelne Untereinheit reagiert, wenn ein heller Bildpunkt daran vorbeifährt. Sie denken dran, das hier ist das Verzögerungsglied, das hier ist das Unverzögerte und hier haben wir diese Multiplikation. Wenn ich jetzt mal diese Animation starte, dann sehen Sie, dass die beiden Eingänge hintereinander aktiviert werden, zuerst der linke, dann der rechte. Durch diese Verzögerung ist dieses Signal jetzt da gleichzeitig mit dem Unverzögerten vom rechten Eingang in diesen Multiplikator gelaufen und damit haben wir ein großes Ausgangssignal. Das heißt, dieses Zeitverzögerungsglied hier hat diese Zeit hier quasi kompensiert und führt damit zu einem großen Signal am Ausgang. Jetzt machen wir das Ganze für das Gegenstück, für diese andere Untereinheit. Lassen wieder diesen Bildpunkt vorbeilaufen. Wieder werden die beiden Eingänge sequenziell aktiviert. Aber jetzt sitzt dieses Verzögerungsglied sozusagen auf der falschen Seite und schiebt es noch weiter nach rechts. Jetzt treffen diese beiden Signale nicht mehr gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt an diesem Multiplikator an. Und damit ergibt sich nichts oder nur sehr, sehr wenig am Ausgang. Ich hoffe, Sie haben durch diese Animation ein kleines intuitives Verständnis für dieses Modell erhalten, das im Wesentlichen darauf beruht, den Eingang von einer Lichtsinneszelle zeitlich zu verzögern und anschließend zu vergleichen mit dem unverzögerten des Nachbar-Lichtsinneszelle. Wenn wir jetzt diese beiden Signale voneinander abziehen, dann erhalten wir eben schöne richtungsselektive Signale, die positiv sind bei Rechtsbewegung und negativ sind bei Linksbewegung. Dieses Modell habe ich selbst in meiner Tätigkeit als Forscher über viele Jahre hinweg auf Herz und Nieren geprüft, ob es die richtigen Vorhersagen macht für das Nervensystem der Fliege und habe dazu sehr, sehr viel Zeit am Computer verbracht, habe die wildesten Stimuli kreiert, habe die in Modellsimulationen getestet, habe dann den Ausgang dieses Bewegungsdetektors berechnet und dann haben wir die gleichen Experimente an der Fliege gemacht, von diesen großen Zellen abgeleitet und haben dann festgestellt, tatsächlich macht dieses Modell perfekte Vorhersagen für das, was im Nervensystem der Fliege abläuft. Die Frage war nur immer, welche Nervenzellen machen denn diese Berechnung? Und dazu möchte ich Ihnen jetzt ganz kurze Einführung geben, ein bisschen in die Neuroanatomie des Sehsystems der Fliege. Und im nächsten Bild sehen Sie wieder eine schematische Darstellung. Hier in Rot ist also das Facettenauge, ein Ausschnitt davon gezeigt. Hier sitzen also die Lichtsinneszellen. Und diese Lichtsinneszellen sind gefolgt von zwei unmittelbaren Schichten von Nervengewebe, der sogenannten Lamina und der Medulla. Was Ihnen sofort auffällt, ist, dass sich diese facettenartige, säulenartige Struktur des Auges hier in diesen Schichten von den Nervenzellen wiederholt. Das heißt, die nachfolgenden Nervenzellschichten, die die Signale vom Auge verarbeiten, sind genauso säulenartig aufgebaut wie das Auge selbst, sodass sich jedem Bildpunkt, der hier eine bestimmte Facette trifft, eine bestimmte Säule hier in diesem Nervensystem zuordnen lässt. Auf der Ebene der Lobulaplatte finden wir dann diese großen Zellen, die dann diese großen rezeptiven Felder haben und die offensichtlich die Ausgangssignale von lokalen bewegungsempfindlichen Zellen dann irgendwie aufintegrieren auf ihrem Dendriten. Jetzt ist also die Frage, wo sitzt dieser Bewegungsdetektor? Dazu müssen wir also in diese vorderen Schichten des Sehsystems reinschauen, wo wir jetzt mal sozusagen durchschneiden und jetzt einen Horizontalschnitt durch das Sehsystem der Fliege machen. Was Sie hier jetzt sehen, sind die verschiedenen Nervzelltypen, die sich im Sehsystem der Fliege befinden. Die verschiedenen Schichten sind wieder hier die Netzhaut, das Facettenauge, die Lamina, Medulla und dann gibt es eben Lobula und Lobulaplatte und in dieser Lobulaplatte sitzen diese großen bewegungsempfindlichen Neuronen. Davor sitzen irgendwo diese lokalen Bewegungsdetektoren, die durch diesen Reichert-Detektor so gut beschrieben werden. Es gibt zunächst mal die Photorezeptoren, die Lichtsinneszellen, die ihre Signale von dem Auge in die Lamina schicken. Dann gibt es Zellen aus der Lamina, die hinter diesen Photorezeptoren sitzen, von denen Eingangssignale bekommen und dann hier in die Medulla projizieren. Dann gibt es intrinsische Medulla-Neurone und TM-Zellen und TMY-Zellen. Die haben alle ganz wilde Namen, die brauche ich Ihnen gar nicht zu erklären. Das vergessen Sie auch sofort wieder, das ist auch vollkommen irrelevant. Es gibt allerdings zwei Zellen, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Die spielen eine wichtige Rolle im weiteren Verlauf. Das sind die sogenannten T4- und T5-Zellen, die einmal die Signale hier aus der Medulla und das andere Mal aus der Lobula hier in diese Lobula-Platte schicken. Und jetzt ist das schon sozusagen eine verwirrende Vielfalt. Ein Kollege von mir, Karl Friedrich Fischbach, hat vor circa 30 Jahren alle einzelnen Nervenzellen nachgezeichnet, die sich im Gehirn oder im optischen System von der Fruchtfliege finden und hat sozusagen einen richtigen Katalog veröffentlicht. Was er gefunden hat, ist, dass es circa 100 verschiedene Interneurone gibt im optischen Lobus der Fliege. Und diese 100 verschiedenen Neuronentypen wiederholen sich in jeder Kolumne. Das heißt, eine einzelne Kolumne besteht also dann aus circa 100 Nervenzellen und wird dann so oft wiederholt, so viele Kolumnen da sind. Bei der Fruchtfliege sind es etwa 750. Einige von diesen Zellen sind offensichtlich involviert in die Berechnung der lokalen Bewegungsrichtung, bilden also sozusagen das neuronale Korrelat des Bewegungsdetektors. Da allerdings diese Zellen viel zu klein sind, um sie einzeln mit Elektroden anzustechen, wussten wir bis vor wenigen Jahren überhaupt nichts über die funktionellen Eigenschaften von diesen Zellen. Wir hatten nur ihre Gestalt im Mikroskop. Wie sie auf Lichtreize und Bewegungsreize reagieren, war unbekannt. Wir hatten also sozusagen eine recht paradoxe Situation, dass wir auf der einen Seite diese genaue anatomische Beschreibung der verschiedenen Nervzelltypen im Fliegensehsystem hatten, auf der anderen Seite dieses hervorragende funktionelle Modell des lokalen Bewegungsdetektors von Werner Reichert. Dieser funktionelle Bewegungsdetektor hat einem aber nichts gesagt, welche Nervenzellen da involviert sind. Das war eher ein Black-Box-Modell, wo man die Eingangs- und Ausgangsbeziehung sehr, sehr gut beschreiben kann, funktionell. Allerdings ist die Beschreibung in diesem Modell rein mathematisch. Da wird zeitlich gefiltert, multipliziert, subtrahiert etc. Über Ionenkanäle und Aktionspotenziale und neuronale Aktivität ist da überhaupt nicht die Rede. Das heißt, die Beziehung zwischen diesen beiden Welten, diesem Reichert-Detektor, das funktionelle Modell, abstrakt, mathematisch und der biologischen Realität, war sozusagen unbekannt. Und die Frage nach der neuronalen Implementation dieses Bewegungsdetektors, welche Neurone bilden den Reichert-Detektor, war über 50 Jahre im Raum und war das heilige Gral der Fliegenforschung. Ich selbst habe sehr viele Vorträge gehalten, wo ich immer wieder sozusagen gezeigt habe, wie gut dieses Modell ist. Am Ende des Vortrags kamen die Fragen, welche Zellen bilden im Bewegungsdetektor, und jedes Mal kam von mir Achselzucken. Und diese Situation wollte ich ändern. Und als ich nach München gekommen bin, ans Max-Planck-Institut, habe ich gedacht, das müssen wir sozusagen lösen, dieses Problem. Und wir haben angefangen, an Drosophila zu arbeiten und haben diese kleine Fruchtfliege gebeten, quasi mit ihrer starken genetischen Methodenarsenal diese Black Box für uns zu öffnen. Und ich möchte Ihnen, bevor ich jetzt zu den einzelnen Ergebnissen komme, die wir in den letzten Jahren erzielt haben, kurz einführen, welches Methodenarsenal einem Drosophila zur Verfügung stellt für die Gehirnforschung. Und im Zentrum dieses Methodenarsenals steht die sogenannte GAL4-UAS-Technik, die von Brandt und Perrimon 1993 veröffentlicht wurde. Wie das im Detail funktioniert, braucht uns nicht zu interessieren. Das Faszinierende daran ist, dass das sozusagen ein Zwei-Komponenten-System ist, und zwar aus einer Treiberlinie und einer Effektorlinie. Die Treiberlinie legt fest, in welcher Nervenzelle im Sehsystem irgendetwas geschieht. Die Effektorlinie legt fest, was mit dieser Nervenzelle geschieht. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie quasi ein Paket ins Nervensystem schicken und die Treiberlinie schreibt die Adresse, an welche Nervenzelle das geht. Die Effektorlinie legt fest, was in dem Päckchen drinnen ist.
Ihr hört heute im Cockpit der Fliege. Es spricht Professor Alexander Borst in der Vortragsreihe Die faszinierende Welt der Insekten in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Ich zeige Ihnen jetzt mal die Beispiele für die verschiedenen Treiberlinien, die in den letzten Jahren in zwei Laboren, eins in Wien, eins in Genilia Farm in den USA, gefunden wurden. Und das ist absolut fantastisch. Wir haben mittlerweile für fast jede dieser vorher gezeigten Zellen eine spezifische Treiberlinie. Auch für die sozusagen schon erwähnten T4, T5 Zellen. Das eröffnet uns die Möglichkeit, diese Zellen gezielt zu manipulieren, zum Beispiel aus dem Gefecht zu nehmen und dann zu gucken, inwiefern das Bewegungssehen dieser Fliegen beeinträchtigt ist. Ja? Ich komme jetzt zu diesen Effektorlinien und zeige Ihnen zwei wichtige Anwendungen, die wir benutzt haben in der Vergangenheit. Und zwar zum einen eine Blockerlinie. Diese Blockerlinie verhindert, dass in den Zellen, die betroffen sind, Vesikel ausgeschüttet werden. Damit ist die Zelle zwar intakt, kann aber nicht mehr zu ihren nachgeschalteten Neuronen sprechen. Sie haben da sozusagen Korken reingebracht. Das ist also sehr effektiv, um die Beteiligung einzelner Nervenzellen an einem bestimmten Vorgang zu testen. Sie blocken diese Zelle, sie schauen, ob sich das Ausgangssignal in irgendeiner Art und Weise verändert. Wenn nicht, spielt diese Zelle offensichtlich keine Rolle. Wenn Sie einen Treffer haben, dann sollte das irgendwie einen Effekt zeigen. Ein anderes sehr, sehr wichtiger Effektorlinie ist die Indikatorlinie. Diese Indikatorlinie besteht aus einem kalziumempfindlichen Protein. Und dieses kalziumempfindliche Protein verändert seine Helligkeit, seine Fluoreszenz, je nachdem, ob die Nervenzelle aktiv ist oder nicht. Was Sie dadurch geschafft haben, ist, dass Sie optisch die Aktivität von einzelnen Nervenzellen messen können. Sie haben quasi eine Glühbirne an die Nervenzelle angebracht und diese Glühbirne, die flackert immer dann auf, wenn die Nervenzelle aktiv ist. Sie brauchen also keine Elektrode in die Zelle zu stecken, Sie brauchen nur eine empfindliche Kamera auf diese Zelle zu richten und Sie sehen, ob die Zelle aktiv ist und in welchem Teil und wann. Und das ist sozusagen das Methodenarsenal, das Drosophila einem zur Verfügung stellt zur Untersuchung von neuronalen Schaltkreisen. Und in den verbleibenden 15 Minuten möchte ich Ihnen sagen, was wir jetzt herausgefunden haben über den elementaren Bewegungsdetektor bei der Fliege. Wir haben angefangen, eine ganz einfache Frage zu stellen. Es gibt hinter den Photorezeptoren 5 verschiedene Lamina-Neuronen, die heißen L1, L2, L3, L4, die nehmen die Signale von diesen Lichtsinneszellen auf und schicken sie in die nächste Schicht von Nervengewebe, in die Medulla, in unterschiedliche Schichten. Das heißt, da wird ein Signal aufgeschaltet auf 5 parallele Kanäle. Immer das gleiche Signal. Und da stellen sich 2 Fragen. Die eine Frage ist die, welche von diesen 5 Leitungen führen denn zum Bewegungsdetektor? Die andere Frage ist, wenn es mehrere Leitungen sind, warum sind es denn eigentlich mehrere Leitungen? Führen die unterschiedliche Signale mit sich oder inwiefern unterscheiden die sich? Was wir gemacht haben, ist, wir haben mithilfe dieser genetischen Methoden, die ich gerade dargestellt habe, vor allen Dingen die L1- und die L2-Zelle manipuliert, geblockt und haben dazu die Signale von diesen großen Tangentialzellen aufgenommen. Hier sehen Sie eine typische Bewegungsantwort von so einer Tangentialzelle. Wenn sich das Muster in die eine Richtung bewegt, dann geht das Signal von der Zelle nach unten, das ist die sogenannte Nullrichtung. Und wenn das Muster nach unten geht, dann geht das Signal von dieser Zelle nach oben, das ist die Vorzugsrichtung. So schaut quasi die normale Bewegungsantwort von so einer großen Tangentialzelle aus. Die Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt hier einzelne Nervenzellen ausschalten? Das hat ein anderer sehr begabter Doktorand im Labor gemacht, Maximilian Jösch. Und was Maximilian gemacht hat, war, er hat hier solche Streifenmuster auf und ab bewegt und zunächst die Signale von Kontrollfliegen aufgenommen. Das ist also sozusagen der Normalfall. Wenn wir jetzt L1, die erste Laminazelle, blockiert haben, dann sehen wir, dass die Bewegungsantwort von diesen Zellen stark gestört ist. Sie ist nur noch etwa 50%. Das bedeutet, L1 war ein Treffer. L1 hat offensichtlich einen starken Einfluss auf das Bewegungssehen, liefert also ein großes Eingangssignal zu diesem Bewegungsdetektor. Jetzt haben wir L2 getestet und bei L2 hat sich auch herausgestellt, L2 ist auch beteiligt. Wenn wir L2 blockieren, wird die Bewegungsantwort kleiner. Was passiert, wenn wir L1 und L2 gleichzeitig blockieren? Dann ist die Bewegungsantwort vollständig weg. Das heißt, L1 und L2 sind die beiden Haupteingangskanäle zum Bewegungsdetektor. Das war ein sehr großer Fortschritt, aber es hat jetzt eine weitere Frage aufgeworfen, die ich eingangs schon erwähnt hatte, nämlich inwiefern unterscheiden sich denn jetzt diese Signale und die Beiträge von der L1 und der L2-Zelle? Hier sieht es ja so aus, als würde jede L1 und L2 circa 50% des Eingangssignals liefern. Ja? Wir haben verschiedene Modelle und Ideen getestet. Wir haben getestet, ob vielleicht L1 für horizontal und L2 für Vertikalbewegung zuständig ist, ob L1 für vor-zurück und L2 vorne nach hinten zuständig ist, ob L1 bei niedrigen Lichtbedingungen und L2 bei hohen Lichtbedingungen die Signale liefert. Keine dieser Ideen hat sich als tragfähig erwiesen. Bis wir angefangen haben, Kanten auszuprobieren. Und zwar ist das ein Stimulus, der auch ein Bewegungsstimulus ist, der allerdings in dem einen Fall nur aus einem Anstieg der Helligkeit besteht. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben hier ein dunkles Fenster und dann wird ein heller Vorhang nach unten gezogen. Dann ist es eine On-Kante, sodass alle Sinneszellen hier, alle Lichtsinneszellen, nur einen Helligkeitsanstieg melden. Das Pendant dazu ist eine Off-Kante. Da haben wir also ein helles Fenster und dann wird ein schwarzer Vorhang nach unten gezogen, sodass alle Lichtsinneszellen hier immer nur einen Hell-Dunkel-Übergang haben. Das ist also eine On-Kante, das ist eine Off-Kante. Und hier sehen wir wieder die Antworten auf die On-Kante und auf die Off-Kante von diesen Kontrollfliegen. Wenn wir jetzt L1 und L2 blockiert haben, dann haben wir was Unterschiedliches gesehen. Und zwar was sehr Interessantes. Wenn wir L1 blockieren, dann ist die Antwort auf diese On-Kante auf 0 reduziert, während die Antwort auf die Off-Kante unbeeinträchtigt bleibt. Und das Umgekehrte ist der Fall, wenn wir L2 blockieren. Hier ist die Antwort auf die On-Kante unverändert und die Antwort auf die Off-Kante ist stark reduziert. Das heißt, L1 und L2 spalten das Signal von den Lichtsinneszellen auf, je nachdem, ob ein Helligkeitsunterschied zu höheren Helligkeiten, Helligkeitsanstieg oder zu niedrigeren Helligkeiten, also ein Helligkeitsabfall, stattfindet. Sodass wir ein Split haben, ein Aufspalten des Photorezeptorsignals in 2 Kanäle, einen On-Kanal und einen Off-Kanal. Und L1 repräsentiert sozusagen die Eingangstür zu diesem On-Kanal und L2 zu dem Off-Kanal. Das wurde damals in Nature publiziert und hat für sozusagen einige Überraschungen gesorgt, weil genau diese Aufspaltung des Signals von den Lichtsinneszellen findet man in der menschlichen Netzhaut. Bei all ihnen sitzt hinter den Zapfen sitzen zwei Sorten von sogenannten Bipolarzellen. Die einen sind die On-Bipolarzellen, die anderen sind die Off-Bipolarzellen. Und dieses Prinzip dieser Aufspaltung in On und Off scheint sich also durch das ganze Tierreich zu ziehen, ist also sozusagen eine Art Grundverrechnungsschritt oder Grundverarbeitung von visueller Information. Wir haben noch anschließend einige weitere Experimente gemacht, um zu sehen, ob denn jetzt tatsächlich diese Bewegung in On und Off unabhängig voneinander stattfindet. Und die Antwort war ja, wir haben tatsächlich zwei parallele Bewegungssehsysteme in der Fliege. Eines, welches sich nur mit Helligkeitsanstieg befasst, also ein On-On-Bewegungsdetektor, und eines, welches sich lediglich mit dem Abfall von Helligkeiten befasst, bei dunklen Kanten, ist also ein Off-Bewegungsdetektor. Das Tolle an diesem Befund war, dass wir jetzt, nachdem wir wussten, dass L1 und L2 die Eingangstüren zu diesen Bewegungsdetektoren darstellen, einfach in Anatomie nachschauen konnten, welche Zellen denn diesen L1 und L2 Zellen nachgeschaltet sind. Und da finden wir also eine Reihe von Nervenzellen. Beim On-Pathway finden wir diese L1-Zelle nachgeschaltet, zwei Nervenzellen, die dann auf die sogenannten T4-Zellen münden, und diese T4-Zellen münden hier in diese Lobulaplatte. Und bei dem anderen, bei dem Off-Pfad, finden wir andere Neurone, die letztlich auf diese T5-Zellen münden, und diese T5-Zellen enden dann hier in dieser Lobulaplatte. Das Pendant dazu ist eine Off-Kante, da haben wir also ein helles Fenster und dann wird ein schwarzer Vorhang nach unten gezogen, sodass alle Lichtsinneszellen hier immer nur einen Hell-Dunkel-Übergang haben. Das ist also eine On-Kante, das ist eine Off-Kante. Und hier sehen wir wieder die Antworten auf die On-Kante und auf die Off-Kante von diesen Kontrollfliegen. Wenn wir jetzt L1 und L2 blockiert haben, dann haben wir was Unterschiedliches gesehen. Und zwar was sehr Interessantes. Wenn wir L1 blockieren, dann ist die Antwort auf diese On-Kante auf 0 reduziert, während die Antwort auf die Off-Kante unbeeinträchtigt bleibt. Und das Umgekehrte ist der Fall, wenn wir L2 blockieren. Hier ist die Antwort auf die On-Kante unverändert und die Antwort auf die Off-Kante ist stark reduziert. Das heißt, L1 und L2 spalten das Signal von den Lichtsinneszellen auf, je nachdem, ob ein Helligkeitsunterschied zu höheren Helligkeiten, Helligkeitsanstieg, oder zu niedrigeren Helligkeiten, also ein Helligkeitsabfall, stattfindet. Sodass wir ein Split haben, ein Aufspalten des Photorezeptorsignals in zwei Kanäle, einen On-Kanal und einen Off-Kanal. Und L1 repräsentiert sozusagen die Eingangstür zu diesem On-Kanal und L2 zu dem Off-Kanal. Wir haben noch anschließend einige weitere Experimente gemacht, um zu sehen, ob denn jetzt tatsächlich diese Bewegung in On und Off unabhängig voneinander stattfindet. Und die Antwort war ja, wir haben tatsächlich zwei parallele Bewegungssehsysteme in der Fliege. Eines, welches sich nur mit Helligkeitsanstieg befasst, also ein On-On-Bewegungsdetektor, und eines, welches sich lediglich mit dem Abfall von Helligkeiten befasst, bei dunklen Kanten, ist also ein Off-Bewegungsdetektor. Das Tolle an diesem Befund war, dass wir jetzt, nachdem wir wussten, dass L1 und L2 die Eingangstüren zu diesen Bewegungsdetektoren darstellen, einfach in Anatomie nachschauen konnten, welche Zellen denn diesen L1 und L2 Zellen nachgeschaltet sind. Und da finden wir also eine Reihe von Nervenzellen. Beim On-Pathway finden wir diese L1-Zelle nachgeschaltet, zwei Nervenzellen, die dann auf die sogenannten T4-Zellen münden, und diese T4-Zellen münden hier in diese Lobulaplatte. Und bei dem anderen, bei dem Off-Pfad, finden wir andere Neurone, die letztlich auf diese T5-Zellen münden. Und diese T5-Zellen enden dann hier in dieser Lobulaplatte. Was wir jetzt machen wollten, ist, wir wollten die Signale von diesen T4- und T5-Zellen erfassen. Und dazu haben wir diesen Calcium-Indikator benutzt und eine bestimmte Treiberlinie, die diesen Calcium-Indikator genau in diesen Zellen exprimiert. Und das ist also jetzt ein anatomischer Querschnitt durch dieses Fliegengehirn, dieser Treiberlinie, wo Sie hier die Dendriten von diesen T4- und T5-Zellen sehen. Und hier sehen Sie in der Lobulaplatte sehr, sehr schön vier verschiedene Schichten. Und diese vier verschiedenen Schichten stammen von beiden T4- und T5-Zellen. Das Ganze haben wir dann unter ein sogenanntes Zwei-Photonen-Mikroskop gelegt, das vom Kollegen Winfried Denk erfunden wurde vor über 20 Jahren. Und da erfassen wir im Fliegengehirn so einen Ausschnitt. Dann sehen Sie auch da wieder vier Schichten in dieser Lobulaplatte. Die Experimente wurden letzten Herbst gemacht von einem Studenten, Matt Maisack, und einem langjährigen Mitarbeiter von mir, Jürgen Haag. Und die Resultate haben mich also so umgehaut, dass ich also nicht widerstehen konnte, Ihnen die heute Abend zu zeigen. Mal schauen, ob sie Ihnen auch so gut gefallen. Was Matt und Jürgen gemacht haben, ist, sie haben also jetzt hier mit einer hochempfindlichen Kamera, im Zwei-Photonen-Mikroskop, die Helligkeitsänderung von diesem Bildausschnitt gemessen und währenddessen vor der Fliege Muster hin und her bewegt. Wenn Sie das Muster nach rechts bewegt haben, fällt auf, dass hier vor allen Dingen in dieser Schicht sehr große Signale auftreten. Als Sie das Muster in die andere Richtung haben laufen lassen, gab es wieder große Signale, aber in einer anderen Schicht. Wenn das Muster nach oben läuft, waren die Signale in der dritten Schicht. Und wenn das Muster nach unten läuft, waren die Signale in der vierten Schicht. Wenn man jetzt jedes Pixel mit einer bestimmten Farbe markiert, je nachdem, welche von den vier Richtungen es maximal reagiert hat, dann bekommt man folgendes Bild. Diese Schicht hier wird nur aktiviert bei Bewegung nach rechts. Diese Schicht nur bei Bewegung nach links. Diese Schicht nur bei Bewegung nach oben. Diese Schicht nur bei Bewegung nach unten. Das heißt, wir haben wunderbar die vier Hauptrichtungen, rechts, links, oben, unten, repräsentiert im Nervensystem von der Fliege in der Lobulaplatte als vier aufeinanderfolgende Schichten. Dort werden diese Signale dann von den Tangentialzellen abgeholt und entsprechend verarbeitet und können für die Kurssteuerung benutzt werden. Was wir jetzt noch im Weiteren gemacht haben, war zu gucken, ob T4- und T5-Zellen sich irgendwie unterscheiden. Dazu haben wir spezifische Treiberlinien genommen, einmal für die T4-Zellen, einmal für die T5-Zellen. Gleiches Experiment, gleiches Ergebnis. T4-Zellen zeigen diese Richtungsselektivität in den vier Schichten, T5-Zellen zeigen die gleiche Richtungsselektivität auch wieder in den gleichen vier Schichten. Dann haben wir das Experimentum Crucis gemacht und haben diesen zwei verschiedenen Fliegen, T4 und T5-Fliegen, acht verschiedene Stimuli geboten. Rechtsbewegung, Linksbewegung, raufwärts, runterwärts, aber diesmal Kanten. Das heißt Hellkante, Dunkelkante. Hellkante nach links, Dunkelkante nach links. Hellkante nach oben, Dunkelkante nach oben, etc. Wenn diese anatomische Verknüpfung, die ich Ihnen vorher gesagt habe, und unsere Ideen über L1 und L2 zutreffen, dann wäre zu erwarten, dass diese T4-Zellen selektiv auf die Hellkantenbewegung reagieren. Und tatsächlich sehen Sie, wir kriegen in den T4-Zellen hauptsächlich sehr große Antworten, wenn wir die helle Kante bewegen, nicht wenn wir die dunkle Kante bewegen. Bei T5-Zellen verhält sich es genau andersrum. Die T5-Zellen reagieren nur schwach auf die Bewegung von hellen Kanten, aber sehr stark auf die Bewegung von dunklen Kanten. Das heißt, diese T4- und T5-Zellen bilden tatsächlich den Ausgang des Bewegungsdetektors für das On- und für dieses Off-System, was ich Ihnen eingangs gezeigt habe. Wir hatten die Arbeit mit diesen Ergebnissen auch wieder an ein prominentes Journal geschickt und hatten dann von den Gutachtern noch Anregungen bekommen, weitere Experimente zu machen. Und eine dieser Anregungen besteht darin, zu sagen, wenn das alles wahr ist, dann sollten wir doch, wenn wir jetzt spezifisch T4- und T5-Zellen blocken, dann entsprechend Defizite sehen in den großen Tangentialzellen der Lobulaplatte. Und hier sind also drei weitere Studenten von mir ins Zeug gesprungen, Georg Ammer, Etienne Serbe und Matthias Mayer. Und die haben jetzt wieder diese Antworten der großen Tangentialzellen elektrophysiologisch abgeleitet, hier auf On-Kanten und hier auf Off-Kanten. Und das sind jetzt die Antworten von den Kontrollfliegen, wo also alles intakt war und nichts blockiert. Wenn wir jetzt T4-Zellen geblockt haben, dann sehen wir, dass die Antwort auf die On-Kanten spezifisch nach unten geht, während die Antwort auf die Off-Kanten noch absolut im Kontrollbereich ist. Das heißt, wir haben hier einen spezifischen Defekt für Bewegung von On-Kanten. Ganz genau so, wie wir es aus den Antworteigenschaften der T4-Zellen erwartet hätten. Wenn wir das Gleiche für T5 machen, kriegen wir wieder genau das Komplementäre. Jetzt ist die Antwort auf die On-Kante unbeeinflusst und die Antwort auf die Off-Kante. Gutachter haben oft viele Ideen. Eine weitere Idee, die die Gutachter hatten, war zu sagen, wenn das auf der Ebene von diesen Zellen zu beobachten ist, dann müsste man das vielleicht auch im Verhalten der Fliege messen können. Also haben wir Verhaltensexperimente gemacht und da kommen jetzt wieder drei Studenten ins Spiel, Aljoscha Leonard, Tabea Schilling und Armin Bahl. Und vor allen Dingen Armin hat einige Zeit damit zugebracht, diese Verhaltensapparatur hier aufzubauen. Und zwar lässt er die Fliegen auf einem Styroporball laufen und dieser Styroporball ist auf einem Luftstrom ganz leicht drehbar gelagert. Das heißt, die Fliege kann jetzt also laufen und die Bewegung von diesem Laufball, von dieser Styroporkugel wird gemessen über optische Sensoren, so wie sie aus einer optischen Computermaus heraus sozusagen operiert werden kann. Das heißt, wir haben quasi diese Elektronik von der Computermaus genommen und anstatt jetzt die Bewegung von dieser Kugel und so weiter da drin, wird jetzt die Bewegung von diesem Styroporball optisch gemessen und kann dann im Computer registriert werden. Dadurch wissen wir genau, in welche Richtung die Fliege läuft. Das Ganze wird dann sozusagen eingebettet in eine große Arena, die Fliege umgibt. Und auf dieser Arena haben wir der Fliege jetzt einen ganz trickreichen Stimulus gezeigt. Und dieser Stimulus besteht aus On- und Off-Kanten, die genau entgegenlaufen. Die On-Kanten laufen nach rechts, die Off-Kanten laufen nach links. On-Kanten laufen nach rechts, Off-Kanten laufen nach links. Eine normale, gesunde Kontrollfliege sollte überhaupt nichts sehen. Sollte keine Drehreiz sehen, weil sich die On- und die Off-Kantenbewegung gerade kompensieren. Was Sie hier sehen, ist die Drehrichtung der Fliege als Funktion der Zeit. Während dieser grauschattierten Zeit war dieser Stimulus an, haben sich also die Kanten bewegt. Wenn wir jetzt den Ausgang von T4-Zellen blockiert haben, dann haben die Fliegen sehr, sehr stark reagiert auf diesen Reiz und sind gefolgt der Bewegung der Off-Kanten, weil sie ja blind sind für die Bewegung von On-Kanten. Dann ist dieser Reiz nicht mehr ausgeglichen, dann gibt es sozusagen eine einseitige Bewegungsstimulation und die Fliegen folgen diesem Reiz. Wenn wir jetzt die T5-Zellen blockiert haben, dann ist das Gegenteil der Fall gewesen. Jetzt laufen die Fliegen plötzlich in die Richtung, in die sich die On-Kanten bewegen, in dem Fall nach rechts. Das bestätigt nicht nur, dass die Eigenschaften der T4-Zellen und dieser T5-Zellen für On-Kantenbewegungen und Off-Kantenbewegungen tatsächlich so ist, wie wir das auch optisch gemessen haben. Es zeigt auch, dass diese Zellen tatsächlich die einzigen bewegungsempfindlichen Neurone im Nervensystem der Fliege darstellen und dieses Verhalten der Fliege total kontrollieren können. Ich habe mir immer versucht vorzustellen, wie die Fliege mit T4 und T5-Zellen blockiert die Welt wohl sehen mag, aber das reicht unsere Vorstellung nicht aus. Ich komme jetzt zur Zusammenfassung und möchte Ihnen sagen, was wir denn mit dem Einsatz dieser verschiedenen genetischen Methoden herausbekommen haben über diese elementare Bewegungsdetektion. Hier der Bewegungsdetektor, wie er von Werner Reichert vor über 50 Jahren vorgeschlagen wurde. Und hier rechts sozusagen das aktuelle Schaltbild. Als allererstes haben wir festgestellt, dass es nicht einen Bewegungsdetektor gibt, sondern zwei für jede Richtung. Und der eine ist der On-Bewegungsdetektor, der andere ist der Off-Bewegungsdetektor. Wir haben festgestellt, dass der On-Bewegungsdetektor von den sogenannten L1-Zellen gespeist wird, der Off-Bewegungsdetektor von den L2-Zellen. Weiterhin haben wir festgestellt, dass die Ausgänge dieser Bewegungsdetektoren repräsentiert werden durch die T4-Zellen und durch die T5-Zellen. Wir haben jetzt sehr, sehr gute Gründe zu vermuten, dass die Multiplikation tatsächlich im Dendriten von diesen T4- und T5-Zellen stattfinden, sodass wir also die Eingangselemente haben und die Ausgangselemente von diesem Bewegungsdetektor. Was uns noch fehlt zum kompletten Verständnis, ist die Verbindung zwischen den L1- und L2-Zellen und T4- und T5-Zellen. Und diese Elemente, denen sind wir momentan auf der Spur. Und die Frage ist, welche von den momentanen Kandidatenneuronen repräsentieren dann das unverzögerte und welche das verzögerte Signal? Wenn wir das einmal haben, haben wir eine kleine Verrechnung im Nervensystem verstanden auf der Ebene einzelner Nervenzellen, wie es sonst in der Neurobiologie noch nicht der Fall war. Und das ist vielleicht für die breite Bevölkerung ein kleiner Schritt. Für mich ist es eine sehr, sehr große Befriedigung. Vielen Dank.
Wir haben heute unsere Reihe über die faszinierende Welt der Insekten begonnen, und zwar mit Professor Alexander Borst und seinem Spezialgebiet im Cockpit der Fliege. Gehalten hat er den Vortrag am 8. Mai 2013.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Hörsaal.